Wir stellen ja immer wieder Dinge um. Jetzt gibt es einen Stehtisch. Spaß. Das liegt nur daran, weil das eigentliche Pult ist belegt. Von daher spreche ich heute am Stehtisch. Es gibt in unserem Leben manchmal Momente, in denen ist plötzlich alles anders. In denen alles vom einen auf den anderen Moment plötzlich vollkommen anders wird. Du hast einen Plan, du hast eine Richtung, vielleicht sogar eine Zukunft vor Augen und dann bricht plötzlich dieses Ereignis herein. Dieser Moment, den du nicht kommen gesehen hast. Eine Diagnose, ein Konflikt, eine Kündigung, ein Traum, der vor deinen Augen zerplatzt. Irgendwas, was du nie hättest tun wollen oder von dem du nie gedacht hättest oder befürchtet hättest, dass ein Teil von deinem Leben mal sein wird. Wir alle kennen irgendwie in irgendeiner Form und Brachialität diese Momente in unserem Leben. Das ist dieser eine Satz, dieses eine Ereignis, die plötzlich das Gleichgewicht, dieses innere Gleichgewicht in uns vollkommen außer Gefecht setzt. Und genau so einen Moment erleben wir heute mit Josef mit. Josef war ein absolut normaler Mann. Ein Mann wie jeder andere, ein Zimmermann, angesehen in seinem Ort, solider Job, keine Skandale, nichts irgendwie Bemerkenswertes. Einfach ein junger Mann, der sein Leben plante. Und vor dem inneren Auge schon so gedacht hat, ja, da ist diese Frau und diese Frau, die finde ich toll. Das haben unsere Eltern sich schon überlegt, aber die Frau, die liebe ich. Vielleicht hat er mit dieser Frau namens Maria schon darüber gesprochen, in welches Haus sie ziehen werden. Sie haben vielleicht schon Pläne gemacht, wie der Tisch aussehen wird, den er dann selber macht. Den ersten gemeinsamen Ort über diesen Acker, den die Schwiegerfamilie noch irgendwie mitbringt. Und alles bei Josef hat auf ein ruhiges Leben hingedeutet. Wunderbar, Nazareth, einfach geradeaus, straightforward. Aber jetzt, zwei Tage später, alles liegt in Scherben. Alles ist ein Bach runter. Maria ist schwanger. Und Josef weiß, dieses Kind, das kommt nicht von mir. Seine Beziehung, seine Ehre, seine Zukunft, alles ist nur noch ein Scherbenhaufen und er steht davor. Und genau in dieses Chaos, genau in diesen Scherbenhaufen von Leben kommt ein Traum hinein. Kommt ein Moment hinein, in dem eine Botschaft in Josefs Leben hineinklingt. Während Maria diesen Engel, der ihr das alles erklärt hat, live erlebt hat, bekommt Josef einen Traum im Schlaf. Und genau dort an diesem Punkt beginnt heute unsere Predigt. Ich brauche meinen Drücker. Ich werde es nie lernen. Oder habe ich den? Der liegt hinter dem Flyer. Ja, das ist ein kleines Gimmick. Das sollte so sein, um aufzuwecken. Jetzt geht's weiter. Und wir schauen gemeinsam in den Bibeltext rein. In Matthäus 1, Vers 18 und die folgenden. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, zum Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Oh, danke fürs Weiterdrücken. Vielen Dank. Das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dann springen wir über Vers 22 und 23 kurz drüber. Und Josef wacht auf. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Dieser Text erzählt die Weihnachtsgeschichte, die wir alle kennen. Ich kenne die fast schon auswendig aus Lukas 2, aus einer ganz anderen Perspektive. Matthäus stellt Josef ins Zentrum. Und wenn Matthäus Josef einführt, dann führt er ihn mit einem Wort ein: gerecht. Ein Mann, der Gottes Gesetz ernst nimmt. Einer, der versucht, integer zu leben. Und genau deshalb, genau aus dem Grund stand auch Josefs Entschluss sofort fest. Als er gehört hat, was passiert ist, war klar, ich werde Maria und das Kind verlassen. Aber dieser Mann ist rechtschaffen, das ist ein guter Mann. Und er will sie nicht demütigen, er sagt, ich mache das diskret, ich mache das gütig, ich mache es richtig. Und mein erster Punkt, auf den ich jetzt eingehen möchte, ist, dass Mut inmitten der Angst anfängt. Denn der Engel spricht bei Josef nicht Rechtschaffenheit an. Das Erste, was der Engel zu Josef sagt, ist, fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen. Er begrüßt ihn, Josef, du Sohn Davids. Und dann sagt er seinen ersten Satz, fürchte dich nicht, das zu tun. Und das ist entlarvend. Josef denkt für sich, ich halte mich ans Gesetz, ich tue, was richtig ist, ich schütze Maria und ich mache das heimlich. Doch der Engel spricht nicht über das Gesetz, er spricht nicht über Moral, er spricht nicht über Reinheit, sondern er spricht über Furcht. Und ich weiß nicht genau, ob ihr das auch schon mal gelesen habt, aber man überliest das ganz leicht, weil Engel einen doch immer so begrüßen. Fürchte dich nicht, Maria. Also das ist dieser klassische Satz, mä phobou auf Griechisch. Und dann kommt der Name. Aber das ist hier anders. Und ich habe das fast übersehen. Aber das ist in dieser Stelle nicht der Fall. Der Engel begrüßt Josef mit seinem Namen. Josef, du Sohn Davids. Das ist nicht mehr die Begrüßung. Der Engel spricht hier etwas an, was bei Josef eigentlich das Problem ist. Der Engel spricht die Angst, die Josef hat, gerade raus an. Und zwar ist es die schlichte Angst, Maria zu sich zu nehmen. Und das zeigt was Entscheidendes. Die Strategie, die sich Josef überlegt hat, aus seiner eigenen Rechtschaffenheit heraus, die wäre super gut gewesen. Aber Gott wollte die nicht. Es ist nicht die Strategie, die Gott will. Josef hätte einen Weg gefunden, ohne Frage, er hätte Maria schützen können, er hätte sich zusammengerissen. Vielleicht hätte er sogar irgend so einen Weg gefunden, irgendwie abzuhauen und sie die ganze Zeit aus dem Hintergrund noch so zu unterstützen, weil er sie ja eigentlich doch noch geliebt hat und liebt. Hätte er wahrscheinlich sogar gemacht, gute Strategie. Aber der entscheidende Punkt ist, das hätte alles funktioniert aus seiner Güte, aus seiner Rechtschaffenheit heraus, ohne dass er Jesus jemals wirklich in sein eigenes Leben aufgenommen hätte. Wisst ihr, Maria, zu der kam ein Engel, bam, riesig, stand vor ihr und hat gesagt, hier bin ich, ich habe eine Botschaft für dich. Du wirst schwanger werden. Da hat sie noch nicken können. Josef hat einen Traum, ganz lapidar einen Traum. Und das ist ein Unterschied. Josef ist die erste Person, ist der erste Mensch der Weltgeschichte, der die Wahl hatte, ob er Jesus in sein Leben aufnimmt oder nicht. Josef war die erste Person, die vor dieser Wahl stand. Und deshalb können wir uns auch sehr gut eigentlich mit Josef identifizieren, fast besser als mit Maria. Jesus steht an der Schwelle zu Josefs Leben und Josef ist mit seiner Strategie kurz davor, bam, ihm die Nase zuzuschlagen. Und das alles, wie es der Engel sagt, aus Angst. Er hat eine Strategie, wie er dieses Problem lösen wird, wie er dieses Chaos ordnet, wie er sein Leben wieder stabilisiert. Und fast unmerklich wäre da dabei an Jesus vorbeigelaufen. Und ganz ehrlich, ich glaube, so geht es vielen von uns auch heute. Nicht, weil wir Jesus bewusst irgendwie ablehnen, sondern einfach nur, weil wir die Dinge auf unsere eigene Art machen. Weil wir es halt so machen, wie wir es wollen, wie wir es denken. Und das eigentlich, weil wir tief innerlich ängstlich sind. Weil tief in uns eine Angst ist. Angst, in eine Zukunft hineinzugehen, die wir nicht selber kontrollieren. Eine Angst, das zu verlieren, was uns bisher alles Halt gegeben hat. Angst, das Gesicht vor anderen Menschen zu verlieren. Da komme ich jetzt gleich noch drauf. Oder Angst, einfach nicht verstanden zu werden. Josef dachte ganz schlicht, ich handle richtig. Und Gott sagt, du handelst aus Angst. Und solange Angst im Dunkeln bleibt, regiert sie uns. Deshalb ist die Aussage dieses Engels so wichtig und so radikal. Fürchte dich nicht, es zu tun. Gott deckt auf, was Josef nicht sieht. Und Gott deckt auch auf, was wir oft bei uns selber nicht sehen. Wenn Gott Angst anspricht, dann verliert sie ihre Macht, weil Gott seine Größe mit in den Raum stellt, wie er es bei Josef tut. Gott spricht die Angst an und er stellt gleichzeitig seine Größe dahinter. Er sagt, ich habe einen Plan. Und du, Josef, hast die Wahl. Du darfst dich entscheiden. Aber das alles passiert in einem Traum. Josefs Mut beginnt genau an diesem Punkt, aber nicht aus Disziplin, nicht aus Charakterstärke, sondern einfach nur als Antwort auf Gottes Zuspruch an ihn. Und man hört es so und denkt vielleicht, ja gut, der Josef, aber der hat ja einen Engel gesehen. Aber ganz ehrlich, ich will das nochmal sagen, Josef hat einfach nur einen Traum gehabt. In dem Traum waren Engel. Und ich weiß nicht genau, wie es euch geht. Ich träume relativ viel. Und es gibt für mich nichts Einfacheres, als einen Traum zu relativieren. War doch nur ein Traum. Der soll mich jetzt wirklich was kosten, dieser Traum? Das soll jetzt wirklich dazu führen, dass ich mein Leben wegwerf? Ernsthaft? Und genau daran wird Josefs Mut deutlich. Er entscheidet sich, Gottes Wort mehr zu vertrauen als seiner Angst. Und sogar mehr als seiner eigenen Wahrnehmung. Josef könnte sagen, er könnte ganz ruhig sagen, das ruiniert mein Leben. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. In dem Fall habe ich gar keine Kontrolle. Bleib du mir weg. Das war ein Traum. Nichts weiter. Aber er sagt, ich höre zu. Ich höre auf das, was hier gesagt wird. Und in diesem Moment öffnet sich eine Tür, die er nie gewählt hätte. Aber eine Tür, hinter der Gott schon längst am Werk ist und etwas plant für sein Leben. Und genau an der Stelle beginnt göttlicher Mut. Der beginnt nicht mit Heldenhaftigkeit, nicht mit Selbstbehauptung, nicht weil wir heraus aus uns irgendwie stark wären, sondern einfach damit, dass Gott unsere Angst beim Namen nennen darf und dass wir nicht wegschauen, sondern zuhören. Und das führt bei Josef dazu, dass er eine Entscheidung treffen muss. Das führt bei Josef dazu, dass er jetzt an den Punkt geführt wird, an dem es richtig ernst wird. Und das ist der zweite Punkt, Mut gegen das Image. Nachdem der Engel Josefs Angst entlarvt hat, kommt der zweite Schritt und der ist wesentlich schwieriger, oder noch, zumindest gleich schwer, als der erste, wie der erste. Josef muss entscheiden, ob er bereit ist, sein Image aufzugeben. Matthäus fasst diese ganze Entscheidung in einen ganzen schlichten Satz. Und der steht in Vers 24 und er nahm seine Frau zu sich. Das klingt so wahnsinnig harmlos. Er hat sie dann halt genommen. Okay, weiter geht's. In Wirklichkeit ist das sozialer Sprengstoff. Das ist nicht nur irgendwie eine Entscheidung gewesen, sondern das war sozialer Sprengstoff. Denn eins war klar, und das gilt bis heute, Menschen können rechnen. Ich komme vom Dorf, ich weiß, Menschen können rechnen. Und Heirat am 4. Januar, erstes Kind am 5. Mai, das stimmt irgendwas nicht. Das war schon damals so, die Daten passen einfach nicht zusammen. Und es ist völlig egal, was Josef erzählt, die Leute im Dorf werden ihre eigene Geschichte haben. Die werden wissen, was los ist. Und Josef weiß das. Er weiß, wenn er Maria zu sich nimmt, verliert er alles. Alles, was in seinem Leben irgendwie von Wert war und ist, was sein Leben ausmacht. Er verliert seinen Ruf als rechtschaffener Mensch oder Mann, seine Glaubwürdigkeit, Er verliert wahrscheinlich seine Stellung als Handwerker, das beruht alles auf Vertrauen. Verliert sein Ansehen in der Synagoge, sein sauberes religiöses Image. Wenn Josef Maria zu sich nimmt, sagt er in den Augen der Menschen, ich war's. Er nimmt die Scham von Maria auf sich. Und er unterschreibt mit seiner Entscheidung sein eigenes gesellschaftliches Urteil. Und das ist ein Punkt, der viele von uns innerlich zusammenzucken lässt. Denn das berührt etwas sehr Modernes in uns. Etwas sehr Zeitgenössisches. Wir leben in einer Kultur, die das Image extrem hochhängt. Ja, wir wollen unseren Glauben natürlich leben. Aber wir wollen auch respektiert werden. Wir wollen auch anerkannt sein. Wir wollen auch als kompetent wahrgenommen werden. Wir wollen auch professionell wirken, kontrolliert. Wir fürchten uns davor, was andere Menschen über uns reden. Wir fürchten uns davor, dass wir als naiv, als schwach, als leichtgläubig dastehen oder als zu fromm. Unser Bild in den Augen der anderen ist uns wichtig. Und zwar, ich glaube, es ist uns wichtiger, als wir es oft zugeben. Und daran, das liegt elementar daran, dass wir unseren Selbstwert in einer Welt, in der es nichts Transzendentes mehr gibt, maßgeblich an den Stimmen in der Welt festmachen müssen. Wir können unseren Selbstwert nur an den Stimmen von anderen festmachen. Und genau das tun wir. Und deshalb ist es so wichtig, was andere sagen, ob wir es zugeben oder nicht. Und Josef hält uns in diesem zweiten Punkt einen Spiegel vor. Jesus anzunehmen bedeutet immer, sein Image loszulassen. Jesus kommt nicht in unser Leben, um unsere Reputation zu schonen. Er kommt, um uns zu verändern. Und manchmal erschüttert das auch unsere Reputation. Josef muss erkennen, wenn er Jesus annimmt, verliert er seinen Platz in der sozialen Hierarchie. Er wird der Mann sein mit dieser komischen Geschichte. Der Mann, über den man tuschelt, der Mann, der einen Engel gesehen hat. Und das ist der Punkt. Und das ist der Punkt, an dem viele heute das Evangelium falsch einschätzen. Wir meinen manchmal, Glaube macht unser Leben einfach leichter. Und das stimmt in vielerlei Hinsicht. Schon, aber nur auf einer wahnsinnig tiefgründigen Art und Weise, nicht auf einer oberflächlichen. Glaube macht das Leben nicht immer leichter. Aber es macht es wahrer. Glaube schenkt nicht ein bequemes Leben, sondern es schenkt uns ein bedeutungsvolles. Und dieses Bedeutungsvolle beginnt oft genau damit, wo unser Image aufhört. Das Bedeutungsvolle beginnt oft genau an dem Punkt, wo unser Image aufhört, uns zu bestimmen. Jesus nimmt Maria zu sich. Matthäus drückt das in so einem einzigen Satz aus. Und dahinter steht, er nimmt die öffentliche Verantwortung auf sich. Er schützt sie vor sozialer Ächtung. Er stellt sich demonstrativ in die Schutzlinie. Er sagt, ich stehe zu dir und ich stehe zu dem, was Gott hier tut. Josef entscheidet sich nicht für sein Image. Josef entscheidet sich nicht für sein Image, sondern er entscheidet sich für Jesus. Und genau hier trifft die Geschichte unsere Zeit, uns, heute, dich und mich. Denn Jesus ruft uns auch an diesem Punkt zu, wohin orientierst du dein Herz? Richtung Anerkennung oder zu Gott. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer sagt es mal in einem brachialen Satz, er sagt, die Nachfolge Christi ist immer der Bruch mit dem bisherigen Dasein. Das klingt hart, aber es ist wahr. Denn der Weg wahrer Nachfolge führt zwangsläufig weg vom Versuch, sich selbst zu inszenieren. Josef ist dafür das lebendige Beispiel. Er lässt die Kontrolle los, er lässt sein Image los, er lässt die Stimmen um sie herum los und er antwortet stattdessen auf die Stimme Gottes. Und mit dieser Entscheidung beginnt etwas, das sich durch sein ganzes Leben durchziehen wird. Das Leben an Jesus Seite wird für ihn immer bedeuten, dass es Mut kostet. Das Leben an Jesus Seite wird Josef immer wieder Mut kosten. Er muss mit seiner Frau Maria nach Bethlehem, sie ist hochschwanger. Er muss danach fliehen, weil Herodes sein Kind umbringen will nach Ägypten. Flüchtling, Geflüchteter, niemand. Und danach darf er zurück, als Herodes tot ist. Und wo soll er hin? Nach Nazareth, an den Ort, wo ihn doch jeder kennt. Wäre doch schöner gewesen, irgendwo halt. Aber da ist dieser Sohn von Herodes und er weiß, ich muss zurück nach Israel. Also zurück nach Nazareth, an diesen unbequemen Ort, wo ihn die wenigsten ernst nehmen. Und nichts davon ist irgendwie bequem, aber alles davon ist bedeutungsvoll. Josef wird nicht zum Held seiner eigenen Geschichte, sondern er wird zum Diener von Gottes Geschichte. Und das ist das Geheimnis. Der Mut gegen das eigene Image öffnet die Freiheit, in Berufung zu treten. Gott beruft uns nicht in ein Leben, in dem wir immer gut dastehen, in dem alles bequem ist. Er beruft uns in ein Leben in unserer Bestimmung. Und Mut beginnt genau an diesem Punkt. Mut beginnt dort, wo wir die Frage umdrehen. Nicht mehr, was denken die anderen über mich, sondern was denkt Gott über mich und reicht mir das? Und das war jetzt schon ein großer Schritt, den Josef gehen musste. Aber ich glaube, wenn ich diese Geschichte anschaue und gelesen habe, ist das noch nicht der größte. Der letzte Punkt ist Mut unter Jesu Herrschaft. Da ist noch dieser letzte Schritt, der noch mal ein bisschen weiter geht. Und es ist in so einem unscheinbaren Satz am Ende von diesem Text. Da steht dieser Satz, und er gab ihm den Namen Jesus. Es ist der Name, der Engel ihm gesagt hat. Und das wirkt für uns vielleicht selbstverständlich, aber im Kontext der Welt von Josef hatte dieser Satz Wucht. Denn ein Name zu geben, ein Name war nicht nur ein Name. Benennen war Autorität. Der Vater gab dem Kind den Namen und machte damit unterschiedliche Sachen klar. Dieses Kind gehört zu mir. Ich trage die Verantwortung. Er ist unter meiner Obhut und ich bin diesem Menschen überlegen. Ich stehe über ihm. Jesus kennt diese Welt. Josef kennt diese Welt. Er weiß, was es bedeutet. Als der Engel zu ihm sagt, Josef, du wirst ihm einen Namen geben, aber es ist nicht der Name, den du für ihn hast. Du wirst nur aussprechen, was Gott dir vorgibt. Josef wird Vater, aber er wird nicht Herr. Er spricht einen Namen, den er nicht gewählt hat. Er nimmt ein Kind in sein Leben auf, das nicht er führt, sondern das ihn führen wird. Dieses Kind ist nicht seine Zukunft, sondern dieses Kind wird seine Zukunft bestimmen. Und ich glaube, viele Menschen heutzutage spüren intuitiv diesen Widerstand. Nicht an der Frage, ob Gott existiert, hängen sich da die Menschen auf. Nicht an der Frage, ob die Jungfrauengeburt jetzt wirklich möglich war, sondern an der Frage, was passiert mit meinem Leben, wenn Jesus Christus wirklich König ist? Wer führt dann wen? Und genau an der Stelle merken wir, das wird irgendwie jetzt plötzlich persönlich. Dieses Kind bringt einen Anspruch mit, der tiefer geht als Moral oder Ritual. Jesus kommt nicht nur als Helfer und als Tröster, sondern er kommt als Herr. Es ist interessant, wenn Menschen im Glaubensprozess begleitet, der hört immer wieder Fragen, kann man das glauben, ist das alles mit der Wissenschaft wahr? Aber dahinter hört man diese leisere Frage, was bedeutet das für mein Leben, wenn Gott wirklich Gott ist? Und will ich das? Darf ich dann noch das tun, was ich will? Und Jesus beantwortet diese Frage, indem er uns, ich will nochmal neu anfangen, und Jesus beantwortet diese Frage, aber er beantwortet sie nicht, indem er uns irgendwie beruhigt und sagt, ja, das wird fast nichts ändern. Fahr einfach weiter. Er sagt sinngemäß, ich bin König und du wirst nachfolgen und ich werde führen. Das ist im Grunde die Einladung und es ist die Zumutung des Glaubens. Mut zur Unterordnung. Und es kann uns helfen, wenn wir nochmal auf Josef schauen, in diesem Punkt, den Weg, den er geht. Er lässt seine Pläne los, er lässt seine berufliche Zukunft los, seine eigene Deutung der Geschichte. Und wenn wir nochmal zurückschauen, warum tut er das? Er tut das nicht, weil er alles versteht. Er tut das, weil der Engel im Traum zu ihm kam, nicht weil er leibhaftig groß plötzlich vor ihm stand, sondern einfach nur, weil er vertraut. Weil er glaubt, dass dieser Name Jesus kein menschlicher Name ist, sondern ein himmlischer. Denn er wird sein Volk retten. Nicht Josef wird bestimmt. Nicht Josef wird retten, sondern Jesus wird retten. Und wie ernst dieser Herrschaftsanspruch ist, den Josef hier bereit ist einzugehen, unter den er sich unterordnet, das sieht man ein paar Verse weiter im Kapitel 2, wenn Matthäus quasi einen Anti-Josef einführt. Da kommt plötzlich Herodes ins Spiel. Wir werden uns in 2 Wochen noch intensiv mit Herodes beschäftigen, aber diesen einen Punkt, diesen einen Gedanken, den will ich kurz hier platzieren. Herodes lehnt Jesus ab, weil er keinen anderen König neben sich duldet. Und das ist entscheidend. Herodes erkannte etwas, was wir oft, allzu oft übersehen. Wenn dieser Jesus wirklich König ist, dann bin ich es nicht mehr. Und genau an dieser Stelle spüren wir, dass Matthäus nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern er beschreibt den innersten Konflikt im menschlichen Herz. Denn auch wenn wir nicht so handeln wie Herodes, tragen wir diesen Reflex in uns. Diesen Wunsch, die eigene Mitte zu behalten, die eigene Agenda, die eigene Kontrolle über das eigene Leben zu bestimmen. Und mit dieser Andeutung wird Josef plötzlich klar, die der Engel da macht, er muss zum Gegenpol von Herodes werden, sonst funktioniert das nicht. Er wird der Gegenpol zu Herodes, nicht weil er moralisch besser ist, sondern weil er seinen Anspruch loslässt. Weil Jesus nicht Konkurrent ist, sondern König. Weil er bereit ist, aus der Mitte seines Lebens herauszutreten und zu sagen, ich bestimme nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und genau an dieser Stelle beginnt mutige Unterordnung. Und das ist das Schöne. Josef entscheidet sich, seine eigene Krone abzulegen. Nicht dramatisch, nicht unter Tränen, sondern still. Indem er einfach das tut, was der Engel sagt. Jesus, er gibt ihm den Namen, Jesus. Den Namen, den Gott bestimmt hat. Und er erkennt damit an, dass es war. Was bedeutet das? Unterordnung ist für viele von uns ein schwieriges Wort. Das deutet irgendwie auf Verlust hin, auf Aufgabe, irgendwie nach Einschränkung. Doch das Bild, was die Bibel von Unterordnung zeigt, ist, dass Jesus ein guter Lehrer ist. Und diese Unterordnung unter Jesus ist die Unterordnung unter das Joch eines guten Lehrers. Und das wird am Ende in die Freiheit führen. Timothy Keller beschreibt es mit einem wunderbaren Bild. Er sagt, das ist wie ein Musiker, der bereit ist, in seiner Kindheit seinem Lehrer zu gehorchen und zu üben. Der sich dem unterordnet. Und das wird ihn in die größte Freiheit führen. Und jeder, der selber Musik macht, der weiß das. es wird irgendwann mal zum größten Geschenk, dass es sich diesem Lehrer untergeordnet hat, weil das wird ihn in die Freiheit führen, selbst eines Tages improvisieren zu können, selber komponieren zu können, die ganze Vielfalt der Musik richtig auszukosten, Musik richtig und vollständig zu machen. Das bedeutet Freiheit. Und die Bibel sagt, der Weg in die Freiheit führt über Unterordnung unter den König Jesus. Jesus begrenzt uns nicht, um uns irgendwie zu unterdrücken oder zu knechten, sondern einfach zu befreien. Josef verliert die Kontrolle und er gewinnt Führung. Er verliert sein Gesicht im Dorf und er gewinnt Identität beim König. Er verliert seinen Plan und findet Berufung. Er verliert seine Krone und er findet Zuflucht. So einfach. Mut zur Unterordnung heißt, Jesus, du bist König. Ich vertraue dir mehr als meinen Plänen und ich folge dir. Und ich überziehe schon wieder. Ich mache das an meinen letzten Gedanken. In dem Moment, in dem Josef sich beugt, beginnt sein Leben nicht zu schrumpfen, sondern es beginnt aufzugehen, zu wachsen. Gnade ist nicht bequem, Gnade erfordert Mut. Und die Frage ist deshalb nicht, bin ich irgendwie mutig genug für Glauben, sondern einfach nur, bin ich bereit, Jesus Christus die Türe nicht vor der Nase zuzuschlagen, sondern diesen König eintreten zu lassen, ihm Raum zu geben, auch wenn mich das was kostet. Amen.